Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Erstmal an dieser Stelle frohe Weihnachten und Dexter, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, wünsche ich dir auch frohe Weihnachten. Dankeschön.
Du hast mit 36 was gewagt, wo wahrscheinlich viele sagen würden, wow, das hätte ich mich nie getraut. Du hast nämlich einfach mal deinen fixen Job geschmissen als Kinderarzt. Wie ist das denn gekommen?
Ja, also ich drücke es in meinen Texten oder auf dem Album jetzt auch sehr so drastisch so aus. Es war schon eher so ein bisschen eine Entwicklung dahin. Mhm. Also es ist so, dass ich ja, ich habe schon immer Musik gemacht und auch so auch während dem Studium, vorm Studium, während dem Studium und auch dann, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und es hat halt in dieser ganzen Zeit immer mehr so ein bisschen Früchte getragen oder es wurde irgendwie größer und bekannter. Und ich habe mir aber bis zuletzt eigentlich nicht gedacht, dass ich damit meinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten kann. Und dann hat sich aber so rausgestellt, dass es doch irgendwie geht. Und ich war dann schon 7 Jahre in der Klinik und dachte, es ist sowieso alles viel zu viel Musik und Klinik und Familie und so weiter. Und weil ich sowieso weg aus der Klinik wollte und eventuell im niedergelassenen Bereich anfangen wollte, weil ich auch meinen Facharzt auch schon hinter mir habe und also meine Facharztprüfung.
Ja.
Und ja, da habe ich gedacht, so eins der drei Sachen muss fliegen. Und das war eben natürlich der Beruf, der normale Beruf. Und ich habe das natürlich vorher so ein bisschen ausgetestet. Also ich war in Elternzeit relativ lange, 1 Jahr lang. Und davor auch schon auf Teilzeit reduziert, sodass ich mich so ein bisschen auch da dran getastet habe. Und dieses Jahr Elternzeit war so ein bisschen das Testjahr, ob das halt auch finanziell, wirtschaftlich, ob das hinhaut. Und das hat es und dann habe ich einfach aus der Elternzeit raus gekündigt und gedacht, jetzt mache ich mal zumindest einen Break. Also es hört sich immer so drastisch an, ich habe das jetzt geschmissen für Rap oder für Musik, aber es ist natürlich, mir stehen da immer alle Türen offen, also gerade in der Branche und gerade jetzt zur Zeit sowieso werden die Leute ja gebraucht und ich schließe absolut nicht aus, dass ich wieder in den Beruf zurückgehe und vielleicht auch schon in 1-2 Jahren, keine Ahnung, aber ich wollte es mir jetzt einfach offen lassen und aus dem Hamsterrad einmal rausspringen, weil ich glaube, an meinem Lebensende hätte ich dann auf die Zeit hier zurückgeblickt und dann gedacht, wieso hast du nicht damals einfach noch ein bisschen mehr gelebt und weniger gearbeitet? Mhm. Und deswegen, ja, habe ich das jetzt einfach mal so entschieden. Natürlich wegen Corona denkbar ungünstigster Zeitpunkt, sich in die Musikbranche voll reinzustürzen. Aber ja, irgendwie kriege ich das gerade trotz allem ganz gut hin und ja, ich hoffe, es wird bald wieder besser und dann, dass es dann richtig lohnt, auch irgendwann mal.
Du hast gerade gesagt, 3 Bereiche, also ich nehme an, Familie ist der eine Bereich, den du da meintest, dann eben deine Musikerkarriere und eben der Arztberuf, der jetzt quasi wegfällt. Ich kann mir vorstellen, das war doch eigentlich viel zu viel, oder? Für einen Tag. Wie kriegt man das alles in einen Tag? Wie hast du das gemacht? Wie sah das aus?
Ja, ich meine, also die Familie war nicht auf einen Schlag da sozusagen, sondern die hat sich ja nach und nach aufgebaut.
Ja.
Und man ist irgendwie da so reingewachsen und hat halt trotzdem so jongleurmäßig versucht, das irgendwie alles zu machen. Ich muss auch sagen, in dieser ganzen Zeit ist mir das nie so krass bewusst gewesen oder nie so aufgefallen, dass es vielleicht auch gerade stressig ist, sondern weil ich bin auch einfach auch so ein getriebener Mensch und ich habe das irgendwie gemacht und haben mich da auch damals schon Leute gefragt, auch von journalistischer Seite, so wie machst du das eigentlich, wie kriegst du diesen Alltag hin? Und ich wusste darauf immer nie eine Antwort, weil für mich war das irgendwie so einfach ganz normal. Aber ich habe halt schon so rückblickend betrachtet, so auf so normale Freizeitsachen halt so komplett verzichtet, habe mir Urlaub genommen für Tour und dann aber wieder musste ich natürlich gucken, dass dann die Familie auch nicht zu kurz kommt und das war schon in der Time-Management, ja, wie es schwieriger nicht sein kann eigentlich.
Ja.
Und ja, und auch mit, wenn man das dann so ein paar Jahre gemacht hat und dann hat man schon auch gemerkt, so, oh, das tut einem einfach auch nicht so gut und da muss man einfach irgendwie ein bisschen was ändern dran und das, ja, es ist schwer im Nachhinein zu sagen, wie man das gemacht hat, aber es war nicht so, dass ich dachte, oh, ich komme überhaupt nicht klar, aber der Druck wurde schon größer mit der Zeit irgendwann und dann war es einfach nur logisch, dass man eins davon beenden muss.
Es ging halt
nur die Musik, nur den Beruf zu beenden, weil die Familie wollte ich nicht beenden und die Musik kann ich auch nicht beenden. Das geht nicht.
Ja, verständlich. ja, also klingt auf jeden Fall nach so einem Drahtseilakt und ich verstehe aber auch, dass du sagst, dass dir das erst in der Rückschau quasi richtig bewusst geworden ist.
Absolut.
Jetzt ist es anders. Was hat sich denn jetzt verändert? Also wie sieht dein Alltag denn so aus?
Sieht so aus, dass ich keine Nachtschichten mehr habe, was ich sehr genieße, weil Nachtschichten, Wochenenden und so weiter, das war immer schon sehr hart, da arbeiten zu müssen und auch sehr anstrengend natürlich. Und ich war schon auch davor jemand, der auch nachts Musik gemacht hat, also Musik-Nachtschichten geschoben hat. Das ist jetzt nicht mehr so. Eigentlich habe ich jetzt so ein Studio 9-to-5 so ein bisschen. Also wir stehen trotzdem früh auf und ich gehe gleich morgens ins Studio und mache Sachen, auch irgendwelche Auftragsarbeiten. Ich mache einfach Beats oder schreibe was oder mache mit anderen Leuten Sessions, dann auch viel übers Internet natürlich. Und und bin dann so um, keine Ahnung, 17 Uhr tatsächlich höre ich auf meistens. Und manchmal gehe ich abends nochmal ins Studio. Ich habe das Glück, dass das Studio direkt hier im Haus ist, in dem ich auch wohne. Und von daher ist es eh super praktisch. Und ich bin, glaube ich, dieses Zuhausebleiben wegen Corona fiel mir auch gar nicht so schwer, weil ich eh die ganze Zeit eigentlich auch zu Hause gearbeitet habe und gar nicht so viel draußen war. Von daher ist mir das gar nicht so. Und ich bin auch nicht mehr so viel weggegangen in letzter Zeit. Ja, genau. Also so ist mein Alltag eigentlich wirklich teilweise Jogginghose morgens an und die dann auch bis abends anlassen. das ist einfach was ganz anderes, als jeden Tag mit der S-Bahn zur Arbeit zu fahren und mittags mal losfahren oder mal abends losfahren und die Nachtschicht zu machen. Und es ist völlig anders. Und es ist noch dahingehend anders, da ich ja auch mich von meiner Plattenfirma und auch von meinem Management getrennt habe, im Guten. Aber ich habe mich getrennt, weil ich auch mehr Zeit habe eben für so administrative Dinge und bin da sehr reingerutscht in dieses vollkommene selbstständigen Dasein mit inklusive Umsatzsteuervoranmeldung und Buchhaltung und Rechnungsschreiben und dieses ganze Zeug einfach, was vorher mein Management größtenteils übernommen hat und gehe da ein bisschen drin auf, so dass ich alle Fäden in der Hand habe und es keinen Mittelsmenschen mehr gibt, über den kommuniziert wird, sondern ich mache das eigentlich ganz gerne, Sachen direkt zu klären und auch auf einem kurzen WhatsApp- oder Instagram-Dienstweg und so. Das liegt mir einfach mehr und ist auch irgendwie zeitgemäßeres Arbeiten meiner Meinung nach. Und da macht mir gerade sehr viel Spaß auch, die Seite zu machen.
Dexter im Grünstreifen bei Deutschlandfunk Nova. Schön, dass wir miteinander sprechen und schön, dass du uns mitnimmst, gerade in dein Leben, wo gerade irgendwie ziemlich viel passiert.
Ja, gerne.
Dein Job als Kinderarzt, den hast du jetzt erstmal kurz, sagen wir mal, auf Eis gelegt. Du hast ja gerade schon gesagt, du hältst dir das offen. Vielleicht geht es in ein paar Jahren auch nochmal wieder zurück in diesen Job. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich eine Gemeinsamkeit zwischen dem Beruf als Kinderarzt und dem als Rapper?
Diese Frage habe ich jetzt noch nie gehört, glaube ich. ich glaube tatsächlich, es gibt...
Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie ähnlich oder das Gefühl, wenn ich das mache oder das mache, ist ähnlich oder so. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das löst vielleicht was Ähnliches in mir aus oder so. Ich meine, ich glaube ehrlich gesagt, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der diese Frage beantworten kann, abgesehen von dir. Deswegen muss ich sie einfach dir stellen.
Na, es gibt noch mehrere Rapper, die Ärzte sind, zum Beispiel David P. von Main Concept. Ich weiß, die machen jetzt nicht mehr so viel Musik, aber die waren eher so Mitte, Ende 90er im Deutschrap bekannt. Und auch noch Flipstar von Kreuzfeld und Jakob, ist, glaube ich, Neurochirurg. Die könnte man auch noch fragen, aber ich glaube, die machen beide jetzt nicht mehr so viel Musik und haben sich eher ihrem Beruf gewidmet. Die haben es anders gemacht als ich. Aber ich glaube, ich finde tatsächlich keine Parallelitäten so richtig und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es miteinander so gut funktioniert hat vielleicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, weil die Musik, das ist wirklich so viel aus dem Bauch raus und kreativ sein und so. Das muss man im Arztberuf vielleicht auch manchmal, aber da ist schon viel Leitlinie und du musst viel auch so machen, wie es vorgegeben ist und auch klar kann man da experimentieren so ein Stück weit, aber ich glaube, es hat sehr wenig miteinander zu tun, wenngleich, glaube ich, viele Ärzte auch Musik machen, habe ich mir mal sagen lassen, dass das dann schon irgendwie zusammenpasst. Aber ich glaube eher, dass das vielleicht so dann als Ausgleich funktioniert. Ich kann mir am besten willen, ich müsste jetzt wirklich mir irgendwas aus den Fingern saugen, um dann eine Parallelität zu finden.
Ja, ehrlich gesagt, vielleicht ist es ja auch der komplette Gegensatz. Also kann ja sein. Ja. Ich habe es mich einfach nur gefragt, ob es da irgendwas gibt, was man vielleicht auf den ersten Blick einfach gar nicht auf dem Schirm hat. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag und ich wäre jetzt eigentlich mit meiner Family zusammen. Wir sind dann sehr, sehr viele Menschen mit Großeltern und Tanten, Onkels und so weiter. Meistens brunchen wir am 26.12. und sind dann so 30 Leute. Corona-technisch geht das gerade nicht. Wo wärst du jetzt heute oder was für Pläne sind wegen Corona weihnachtsmäßig so über den Haufen geworfen worden bei dir?
Also, ich meine, klar, normalerweise kämen auch bei uns noch mehr Verwandte und wir würden dann wahrscheinlich entweder bei meinen Schwiegereltern oder bei meinen Eltern sein, mit relativ vielen Verwandten. Und das muss dieses Jahr halt einfach auch natürlich kürzer treten, aber es ist zumindest an Weihnachten waren es zum Glück nicht so ganz viele Leute, also der enge Kern kann schon irgendwie beieinander sein. Mhm. Wenngleich ich trotzdem ein schlechtes Gewissen habe, weil nur weil Weihnachten ist, ist ja Corona nicht weg irgendwie. Ja. Aber es ist einfach so ein zweischneidiges Ding, dass man auch denkt, ja, wäre schon schön, wenn das alles klappt, aber ich meine, es sind ja auch ältere Leute in der Verwandtschaft und man will nachher auch nicht schuld sein, dass irgendwas passiert und könnte sich das wahrscheinlich auch nicht verzeihen, deswegen ja, ich bin da so total zwischen den Stühlen und bin schon eher so lieber mal vorsichtig und dann vielleicht mal lieber einen längeren Spaziergang draußen machen, wenn noch jemand dazukommen will. Ja. Das ist dann einfach, ja, also so Sachen sind halt dieses Jahr viel mehr wichtig. Und ja, ich hatte auch vor oder wir hatten vor, auch vielleicht in die Schweiz zu gehen, aber das haben wir natürlich auch jetzt sein lassen, so über Silvester ein bisschen, ein paar Tage in die Berge oder so, aber das fällt einfach flach, ja, das ist einfach nicht drin, auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite hoffe ich, dass noch viele Weihnachtsfeste und so weiter kommen, die normal verbracht werden können.
Wie ist das denn bei dir normal? Hast du denn irgendwelche Weihnachtstraditionen? Bist du überhaupt ein Weihnachtsmensch?
Also sag mal so, ich bin jetzt nicht der totale Weihnachtsmensch, aber ich bin auch Weihnachten überhaupt nicht abgeneigt oder so. Also ich meine, klar, als Kind habe ich es geliebt und auch jetzt mit eigenen Kindern gewinnt es wieder mehr an Bedeutung. Ich glaube, zwischenzeitlich war es nicht so wichtig, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis innerhalb der Familie und mit Eltern, Schwiegereltern und so. Das ist einfach so eine Zusammenkunft, mag ich immer sowieso ganz gern. Es muss nicht Weihnachten sein, aber es kann auch einfach nur so sein und das macht mir schon Spaß und also ich bin, bei mir ist es nicht so mit der buckligen Verwandtschaft, auf die man keine Lust hat oder so, sondern wir verstehen uns eigentlich alle sehr gut und wie gesagt, mit den Kindern ist es schon cool und mittlerweile, dadurch, dass wir selber Kinder haben, ist es auch so, dass wir nicht mehr zu den Eltern unbedingt gehen, sondern dass die vielleicht auch zu uns kommen und wir dann kochen oder ich was koche und so dieser Rollenwechsel auch, dass man jetzt selber auch so ein Weihnachtsfest ausrichtet und selber einen Tannenbaum hat und nicht die Eltern und so. Das ist halt so das ist halt bei uns gerade so dieser Wechsel und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool und da ist es halt, es hat sich halt so ein bisschen verschoben, sind da halt nicht mehr die Geschenke und nicht mehr, sondern eben selber so ein Fest auszurichten und so das gucken, dass alle zufrieden sind und so. Sowas macht mir schon Spaß. Also wie gesagt, muss nicht unbedingt Weihnachten sein, kann auch jede andere Gelegenheit sein, aber im Grunde mag ich es schon. Ja.
Also du bist gerne Gastgeber und ich höre raus, du kochst dann auch gerne.
Ja, schon. Also ich habe ich mir sowieso angewöhnt und habe mich fürs Kochen immer mehr interessiert und versuche dann immer, keine Ahnung, zum Beispiel, ich bin sehr viel und sehr gerne in Wien und da gibt es ein Restaurant, das Café Anzengruber und das ist halt so ein traditionsreiches, wie man es halt kennt, so ein Wiener Wirtshaus und die machen halt immer so ein Gulasch, das ich da immer seit Jahren immer esse und bin halt dann immer so auf der Suche nach diesem, wie funktioniert das genauso, das Gulasch so hinzukriegen, wie die das machen und da bin ich dann sehr investigativ unterwegs und besorge mir alle möglichen Rezepte und höre mir Leute an, die das auch kochen und so weiter und versuche das dann halt auch so dahin zu bringen. Mhm. Also bei dem Gulasch würde ich behaupten, es wäre vielleicht ein bisschen blasphemisch zu sagen, es schmeckt genauso wie bei Kaffee Anzengruber, aber Ich bin almost there, würde ich mal sagen.
Ah, sehr gut. Ja, schade, dass ich es jetzt nicht probieren kann. Ich bin gerade sehr neugierig.
Ja, man muss es auch mindestens 3 Tage vorher oder 2 bis 3 Tage vorher muss man es ansetzen. Und das ist auch immer auch sehr aufwendig nachher. Und gegessen ist es dann leider immer viel zu schnell. Mhm. Das ärgert mich dann oft auch dann beim Kochen. Wenn man dann was Gutes macht, was Aufwendiges, ist es halt sofort gegessen und
das
nervt mich so ein bisschen.
Man kocht 3 Stunden und isst es in 5 Minuten auf und denkt sich danach so, Mann, das gibt's doch nicht. Was man gerade sehr viel hört, ist überall so dieses, boah, 2020, kann dieses Jahr bitte endlich vorbei sein. Wie guckst du denn auf das Jahr zurück?
Ja, ich tue mir dann ein bisschen schwer, das Jahresende als das Ende dieser Zeit zu sehen, weil es ist ja nur ein Datum irgendwie. Mm. Ich glaube, dass uns das 2020, so wie es jetzt gerade ist, noch weit bis 2021 begleiten wird. Von daher, ja, aber ich sag mal zumindest auf das letzte Jahr, wenn man so denkt, okay, letzten Februar war noch irgendwie alles normal und jetzt ist es einfach 180 Grad anders und es hat sich so viel geändert. Denke ich schon, alles ganz schön blöd gelaufen. Aber auf der anderen Seite ist es auch, fasziniert mich auch, wie man sich dieser Situation anpassen kann. Oder sagen wir so, viele Leute, und da zähle ich mich auch dazu, und das liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich auch in einer privilegierten Position bin und jetzt ich selber keine Existenzängste haben muss, weil ich auch in Corona-Zeiten irgendwelche Auftragsarbeiten wie Abmischen und Mastering und Sounddesign und so Sachen alles machen kann und so auch mein Geld noch irgendwie verdienen kann. Und zusammen mit den Hilfen funktioniert es dann schon. Aber ich sehe es halt auch so, dass Freunde von mir, die hier Clubs haben in Stuttgart oder Bars, also die sind halt ganz anders aufgestellt. Und ich für mich bin sehr froh, dass ich da ganz gut da durchkomme, aber ich sehe halt das Leid der anderen oder ich sehe natürlich auch, wie irgendwelche Leute total austicken und mit dieser Situation halt gar nicht klarkommen und das Sachen in denen hervorruft, wo man gar nicht denkt, dass was in Leuten schlummert, zumindest nicht hierzulande irgendwie, aber es wirft sehr viele Fragen in mir auf oder ich bin schon sehr nachdenklich und dieses Nachdenken über die ganze Gesellschaft und die Gesellschaftsstruktur und was das ganze Corona-Ding mit der Gesellschaft auch macht, ich bin sehr viel nachdenklicher als sonst und mache mir auch noch viel mehr Gedanken über den restlichen Zustand der Welt und bin noch ich war immer okay politisch interessiert, aber ich bin viel mehr eingetaucht in diese ganzen, also ich bin viel interessierter an Politik und an Weltgeschehen einfach, bin ich einfach viel mehr dran und das hat dieses Jahr in mir so zumindest so ein bisschen hervorgerufen und aber eher so ein bisschen auch mit so einem sorgenvollen Blick auch. Ich versuche dann immer im Gegenzug immer dieses Buch von Hans Rosling quer zu lesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist so ein, das heißt Factfulness und da geht es im Endeffekt darum, dass die Welt eigentlich in den letzten 100 Jahren sich eher zum Besseren gewandelt hat als andersrum. Ja. Und also das basiert halt rein auf Statistik und Fakten und weniger Kindersterblichkeit und weniger Armut insgesamt, wenngleich es natürlich noch viel gibt, aber wenn man eben diese kleinen Erfolge, die siehst du ja in den Medien nicht und die werden auch nicht irgendwie groß thematisiert. Und es tut immer ganz gut, dieses Buch mal sich anzuschauen und auch mal die Sachen zu lesen, die sich gebessert haben. Und das ist ein ganz guter Begleiter auch in der Zeit.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil wir hatten neulich bei Deutschlandfunk Nova im Programm auch ein ganz ähnliches Thema besprochen. Da ging es eben darum, dass es auch wichtig ist, gute Nachrichten und positive Nachrichten eben zu konsumieren und sich nicht nur diese ganzen schlimmen Sachen reinzuziehen, weil man irgendwie gerade in dieser Corona-Zeit, wo man ja nicht so vielleicht seine ganzen üblichen Ablenkungssachen machen kann oder Ausgleichssachen machen kann, dass man sich dann da irgendwie so reinhängt und melancholischer wird und melancholischer und
Ich finde, es hat auch so ein bisschen, habe mir auch gedacht, okay, ich bin jetzt in dieser Corona-Zeit und ich komme da hoffentlich wahrscheinlich ganz gut durch und bin auch viel, ich glaube, ich war nie empathielos, aber ich versuche dann auch wirklich auch hier und da zu helfen, versuche auf Spendenaktionen auf Social Media zu teilen oder meine Reichweite so ein bisschen zu nutzen und mich selber auch mit, wenn es auch nur kleine Spenden sind, aber mich auch so ein bisschen daran zu beteiligen. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man das jetzt aus Gewissensberuhigung macht, sondern wirklich, dass ich manchmal denke, so Mensch, okay, du spendest jetzt 20 Euro, aber das sind immerhin zwei Schwimmwesten und für dich sind 20 Euro jetzt nicht so schlimm. Also mache ich das und einfach so diese Sachen, dass man da irgendwie versucht halt, ich war nie so der Spendentyp früher, aber jetzt bin ich das, denke, es ist einfach wichtig und wenn jeder nur ein bisschen was spendet, das reicht ja, würde ja schon reichen, um viel zu erreichen. Und ja, irgendwie bin ich da auch, ich bin einfach hilfsfreudiger geworden, einfach auch, weil ich auch gecheckt, mein Privileg auch so ein bisschen mehr verstanden habe, so in den letzten ein, zwei Jahren.
Als Corona aufgekommen ist, wie war das eigentlich? Hast du das Ganze dann mehr so durch die Arztbrille betrachtet oder durch die Musikerbrille? So ganz am Anfang.
Ich glaube, ich habe das schon eher durch die Arztbrille betrachtet, weil ich dachte, warum sollte ich das durch die Musikerbrille betrachten, weil die betrifft es ja gar nicht, so nach dem Motto.
Ja.
War so mein erster Gedanke, zumindest ja wirklich ganz am Anfang eben, als diese ersten Fälle in China waren, dachte ich, ja gut, das wird wahrscheinlich dort bleiben, wie die anderen SARS-Fälle und es wird uns nicht groß betreffen wahrscheinlich, so wie die meisten wahrscheinlich gedacht haben. Und dann waren eben doch hier die ersten Fälle und dann fand ich, wurde es ganz schnell sehr ein sehr wichtiges oder ein sehr präsentes Thema und das ist auch diese Problematik, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird und vor dem Hintergrund war das schon eher so die Arztbrille.
Ja.
Und das habe ich dann schon auch sehr schnell kapiert und mich dann auch da nochmal ein bisschen eingelesen, so gut man das eben konnte, weil es gab ja viele Meinungen und viele Artikel und so darüber im Klaren war sich sowieso niemand so richtig, weil es ja einfach was Neues ist. Und jetzt sind ja die Fakten oder die Erkenntnisse natürlich schon um einiges besser. Aber ja, also mich hat das halt klar, medizinisch war das so das Hauptding. Und das dann sogar freiwillig so manche Clubs und Konzertlocations dann gesagt haben, hey, wir haben keine Ansagen von der Regierung, wie das jetzt hier weitergeht und dass sich vor allem Massenveranstaltungen das Problem sind, das war ja so, dass sie sich erstmal selber den Lockdown gemacht haben. Gerade auch in Köln, kann ich mich erinnern, Club Bahnhof Ehrenfeld und so weiter, die haben einfach gesagt, ey, von der Regierung kommt nichts, wir machen jetzt erstmal zu, bis wir wissen, wie es weitergeht. Und von daher war eigentlich das Entgegenkommen von der Kultur oder ja, war eigentlich von vornherein eigentlich ziemlich krass, wo ich dachte, echt, okay, ja, müsst jetzt echt zumachen. Ja, gut, okay, lass mal so, hört sich vernünftig an. Und dann kam es halt ganz schnell halt, dass halt so ein richtiger Lockdown ist. Und dann wurde mir erst klar, okay, wenn das eine Weile so geht, dann ist das ja ein ganz schönes Problem. Und ja, das ist eben das, was sich jetzt halt auch bewahrheitet und dass jetzt gerade die Kulturbranche, die ist halt, ich glaube, mit das sind alle betroffen, aber die sind halt, da weiß man, das ist das Letzte, was wieder funktionieren wird, wenn man alles langsam wieder hochfährt, dann ist es schon eine sehr gebeutelte Szene und auch irgendwie, ja, auch die Zahlen halt, dass sie für ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukt oder so ist die Kulturbranche zuständig ungefähr, diese Statistik genauso viel wie der Autoindustriezweig und so weiter. Von daher ist es auch einfach ein nicht zu vernachlässigender, schwieriges Wort, Faktor. Und ja, also dieses Ganze, was es für die Musikbranche bedeutet, das wurde mir dann erst später bewusst. So.
Hast du das denn auch ganz persönlich gemerkt? Also abgesehen davon, dass du jetzt nicht mehr im Club spielen konntest?
In dem Frühjahrszeitraum hätte ich auch eine Tour gespielt, die komplett ausgefallen ist und natürlich kein einziges Booking mehr, also auch auf keiner Lesung, kein Club-Gig zum Auflegen, kein Auftreten, keine Beatsets, wo man irgendwie seine Produktion spielt, also einfach so nichts, was mit Leuten halt zu tun hat, keine Workshops. Es sind ja viele so Sachen, die einem dann halt auffallen, okay, krass, das geht jetzt auch nicht mehr, das auch nicht mehr, das fällt weg. Und ja, da dachte ich auch erstmal, okay, wie soll ich denn, jetzt habe ich hier gerade frisch meinen Job geschmissen und
ja,
meine Musik, wie soll ich denn jetzt eigentlich dann mein Geld eigentlich jetzt verdienen?
Ja.
Und da war dann auch erstmal richtig Sense, aber ich habe dann, wie gesagt, mich auf meine Fähigkeiten im Studio ein bisschen eingeschossen und habe viel Mixing- und Mastering-Jobs einfach angenommen, was ich gar nicht, das habe ich immer schon so ein bisschen nebenher gemacht. Aber ich habe da auch viel dazugelernt jetzt im letzten Jahr, muss ich sagen, und mich auch gut verbessert und kriege auch mehr Aufträge, die mich jetzt halt gerade so über Wasser halten. Also es ist so, dass die laufenden Kosten können einigermaßen gedeckt werden und solange es jetzt erstmal so weitergeht, mache ich das so. Und natürlich, wenn ich habe zum Glück ja keine richtigen Existenzängste, brauche ich nicht haben, weil ich habe ja meinen Arztberuf noch,
ja,
auf den ich theoretisch jederzeit zurückgreifen kann. Ja. Und ich werde dann natürlich auch mit offenen Armen empfangen. Und ich bin auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich, wenn jetzt diese Impfkampagnen losgehen, dass da werden ja auch freiwillige Ärzte gesucht. Ob man da einfach sich ein bisschen an diesen Programmen beteiligt und da so ein bisschen das Gesundheitssystem so ein bisschen unterstützt auch und genau.
Kein schlechter Gedanke. Sag uns Bescheid, wenn du es machst, dann sprechen wir das nächste Mal drüber. Da bin ich auf jeden Fall neugierig.
Ja.
Ihr hört den Grünstreifen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Dexter, mein Gast heute Morgen. Ja, auch dieses ganze Zuhausebleiben. Man hat sich ja auch irgendwie so ein bisschen ausgedacht, was mache ich jetzt stattdessen, wenn man nicht mehr ausgehen kann. Ins Kino kann man auch nicht. Deswegen haben viele Leute, die ich kenne dieses Jahr, ohne Ende Serien geguckt. Du bist aber auf jeden Fall nicht dafür zu haben, oder? Dich kriegt man da nicht und kann sagen, hier, guck mal, binge mal die und die Serie weg, oder?
Also früher überhaupt nicht. Mittlerweile geht es schon mehr, dass ich ein bisschen so Serien gucke, aber auch nicht so suchten.
Ich glaube also, wirklich, du bist einer der wenigen Menschen, die ich jetzt kennenlerne, die sagen, also Serie gucken, das gibt mir eigentlich nichts.
Ja, ich meine, wenn ich dann eine gucke, die mir gefällt, dann gibt mir das schon ein bisschen was, aber ich denke halt immer, bei mir ist immer noch die Musik einfach noch irgendwie an höherer Stelle und wenn ich Zeit habe, dann mache ich Musik irgendwie. Das gibt mir einfach noch ein bisschen mehr als Musik und ich glaube, Leute, die vielleicht ganz viel Serien gucken, die machen vielleicht auch nicht ganz so viel Musik vielleicht.
Ja.
Wobei, stimmt nicht, viele meiner Musikerkollegen, die schauen auch viele Serien. Aber zum Beispiel, was mich sehr fasziniert hat, war diese Tschernobyl-Serie, dieser Sechsteiler.
Mhm.
Den fand ich extrem beklemmend und aber auch informativ gleichzeitig. Das habe ich mir dann schon angeschaut oder ja, so ein paar andere Sachen auch.
Das heißt, wenn du was guckst, dann muss es auch wieder mit Informationsgehalt sein.
Stimmt nicht. Also das in dem Fall war es so, aber eigentlich ist es eher so, wenn ich was gucke, muss es eher schwachsinnig sein. Und keine Ahnung, dann schaue ich mir vielleicht lieber sogar SpongeBob an oder irgendwelche oder was weiß ich, Asterix und Obelix-Filme oder sowas mit den Kindern dann halt. Das ist auch nicht schlecht. Oder klar, viele Musikdokus oder Musikdokuserien gibt es ja auch viele. Viele interessieren mich dann schon auch. Aber es ist nicht so, dass ich dann denke, ich muss das jetzt alle Folgen am Stück schauen. Ich kann mir dann auch für 6 Folgen auch 2 Wochen Zeit lassen oder so. Also es ist nicht so, dass man dann da. Also ich habe einfach auch die Zeit gar nicht dazu. Das würde gar nicht funktionieren. Wenn ich jetzt alleine wäre, dann könnte ich das vielleicht eher noch irgendwo unterbringen, aber das funktioniert gar nicht bei mir.
Aber nehmen wir jetzt mal so einen klassischen Feierabend. Ich meine, auch wenn man Kinder hat, hat man ja irgendwann mal Feierabend. Die schlafen ja irgendwann und so weiter. Da kommt bei dir gar nicht der Impuls auf, dass du denkst, so jetzt setze ich mich mal vor die Glotze und gucke mir irgendwie was an.
Also vor die Glotze ähnlich, weil ich hatte noch nie einen Fernseher, seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin. Aber nicht, weil ich jetzt so ein Fernsehhasser bin oder so, sondern weil ich das Internet schon früh für mich entdeckt habe.
Ja.
Und also klar, man setzt sich dann hin, aber das Problem ist auch oft, dann ist man so gefangen in noch so ein paar, okay, noch eine Mail sollte ich schreiben und vielleicht guckt man dann auf seinen Social Medias noch irgendwas nach oder muss noch was überweisen oder so, keine Ahnung. Und dann geht dann schon wieder so viel Zeit drauf, dass es dann wieder total spät ist. Und dann denke ich mal, ach, jetzt brauche ich auch nichts mehr anfangen irgendwie. Und oft ist dann so eher noch so, Feierabend, man könnte noch 3 Stunden ins Studio gehen, wäre vielleicht auch noch cool. Also ich muss echt sagen, ich bevorzuge das eher dann Musik zu machen. Und je nachdem halt, was auch meine bessere Hälfte zu tun hat, manchmal wird schon auch was geguckt. Aber es ist nicht so dieses klassische jeden Abend, Feierabend und dann setzen wir uns hin und gucken was. Oft, ich versuche auch manchmal auch so absichtlich auch irgendwas zu lesen und zwinge mich oft zum Lesen. Nicht, dass ich ungern lese, aber es fällt mir immer schwer, mich aufzuraffen, zu lesen. Und wenn ich dann lese, dann finde ich es voll gut und macht dann auch Spaß. Aber ja, manchmal versuche ich dann auch echt, mich mit dem Buch hinzusetzen.
Ja, das
aber
schlafe
dann
ich.
Oft auch ein dabei.
Muss man sich richtig vornehmen.
Ja.
Wir gehen jetzt mal gedanklich kurz in dein neues Album rein. Also wir sind ja jetzt, warte mal, wir sind am zweiten Weihnachtsfeiertag, also es ist immer noch ein neues Album. Es ist ja Ende November erschienen, also wir können noch von neu reden.
Ja, wenn auch in dieser Zeit alles so schnelllebig ist und Alben sehr schnell wieder vergessen werden, aber ich glaube, es ist noch neu.
Das ist noch neu, genau. Eine Thematik, die dich ja auf dem neuen Album Young Boomer, Ende November ist es rausgekommen, immer wieder beschäftigt, ist so die Frage nach dem Erwachsensein. Spießig fällt auch mal an der einen oder anderen Stelle das Wort und Altern und so. Warum treibt dich das so um? Du bist 37.
Meinst du, weil ich noch zu jung dafür bin, dass mich sowas umtreibt? Weil ich
ja,
noch zu jung für diese
schon.
Gedanken bin?
Ja, irgendwie schon.
Ja, sagen wir mal so, es ist es in dem Musikkosmos, in dem ich mich bewege, ist 37 schon sehr alt, gefühlt. Auch wenn sich natürlich die ganze, die Musikindustrie oder die gerade Hip-Hop sich ja natürlich, das wächst ja auch mit dem Publikum, das damals angefangen hat, das zu hören. Und das ist ja absolut im Mainstream und im Mittelpunkt angekommen und man kann das sich ja gar nicht mehr wegdenken, auch aus den Charts nicht mehr wegdenken. Aber es ist trotzdem so, dass irgendwie die mit den Innovationen und mit den Trends kommen, sind meistens sehr, sehr junge Leute. Und ich finde manchmal, weil ich auch weiß, dass ich mal in so einer Situation war, dass wir eben damals, als wir jung waren und unsere Beats plötzlich irgendwie einen größeren Bekanntheitsgrad erlangt haben und wir dadurch auch international irgendwie ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben, dass ich halt dieses Gefühl, dieses Unbeschwerte, einfach an Musik rangehen und einfach was machen und dann irgendwie tatsächlich irgendwas lostreten, das ist so ein bisschen, was so ein bisschen verloren gegangen ist, so ein bisschen.
Mhm.
Und ich vermisse dieses Gefühl einfach auch. Wenn man jetzt so Musik macht, dann finde ich, ist es oft so, dass viel zu viele Gedanken da noch mit reinspielen, so, okay, was werde ich dann damit machen, wo werde ich es rausbringen, mit welchem Label mache ich es alleine, also diese ganzen Nebengedanken, die mich total nerven und die mich daran hindern, einfach unbeschwert Musik zu machen, nicht immer, aber oft das ist so ein bisschen das, was ich vermisse und auch nicht, dass ich meine Pubertät vermisse, aber einfach diese Zeit, in der man nicht so viel Verantwortung hatte. Und das spielt da schon ein bisschen mit rein. Und ich treibe das so ein bisschen auf die Spitze, indem dass ich sage, jetzt habe ich ja das totale Spießerleben, was ja natürlich de facto nicht so ist. Ich bin zwar Familienvater und gehe gern zu den Schwiegereltern oder zu meinen Eltern essen am Sonntag und mache Ausflug mit unserem VW Caddy oder so. Das sind schon so die Sachen. Aber auf der anderen Seite bin ich ja in dieser Musiklandschaft und arbeite auch viel mit sehr jungen Leuten zusammen und bin auch froh, dass sie meine Musik auch mögen und mich nicht als Hip-Hop-Opa abstempeln und dass ich mit einem Bein eben noch jung bin und deswegen ist nicht nur Boomer, sondern halt Young Boomer, also das ist ja diese Verknüpfung so ein bisschen und
der
ich spiele einfach
ja.
Der Albumtitel, genau, und ich finde einfach dieses Doppelleben wäre vielleicht auch zu viel gesagt, aber einfach diese Möglichkeit, in beiden Welten irgendwie stattzufinden, da fühle ich mich gerade total gut drin aufgehoben und finde irgendwie gut, dass ich so best of both worlds, so dass ich irgendwie so beides haben kann. Genau, und das ist schon die Thematik, die zieht sich einfach so durchs Album und die hat mich schon auch beschäftigt. Und ich habe keine Lust, irgendwann so zu enden, wie viele meiner, oder für mich viele meiner Rap-Kollegen jetzt, die da irgendwie vielleicht noch schon 10 Jahre älter sind als ich, aber die vielleicht sich durch peinliche Aussagen oder auch sehr peinliche Musik und nicht so richtig erkennen, dass sie besser sich zurückziehen sollten, meiner Meinung nach. So möchte ich halt auf keinen Fall enden und ich kämpfe aktiv dagegen an und hoffe auf meine Leute, die mir dann auch sagen, ey, mach weiter deine Produktion, aber hör lieber wieder auf zu rappen. Jetzt wird es langsam komisch. Dann hoffe ich, dass mir das gesagt wird. Und dann
also
bin ich auch
wie
bereit.
Wie geht das? Quasi als Rapper in Würde altern, so, ne?
Ja, genau. Das ist echt so die Frage. Und ich finde, in Deutschland ist es so, vor allem liegt natürlich klar an der Kultur an sich und dass es ganz anders ist als in den USA. Aber in Deutschland ist es so, dass auch innerhalb der Hip-Hop-Sparte, es sind so viele Untergruppierungen, die auch miteinander gar nichts zu tun haben und oder vielleicht auch gar nichts miteinander zu tun haben wollen. Und da gibt es dann halt Leute, die machen so sogenannten Oldschool-Rap und welche, die machen Trap und welche, die machen das und das und das. Und aber miteinander gibt es selten Berührungspunkte. Und das ist in den USA halt einfach ganz anders. Da wird nicht so darüber diskutiert, ob der jetzt über einen Oldschool-Beat rappt oder keine Ahnung, kann auch ein alter Snoop Dogg auch mit einem ganz jungen Künstler zusammenarbeiten und alle finden das eher cool als. Also da ist der gegenseitige Respekt vor den innerhalb der Generationen auch viel größer und viel besser verankert. Hier ist eher so, dass halt die Alten schimpfen sowieso auf die Jungen und die Jungen haben dadurch halt dann auch natürlich keinen Respekt vor den Alten, weil sie halt denken, okay, was will der Hip-Hop-Opa mir jetzt denn erzählen? Du machst ja schon lange keine gute Musik mehr, also sei ruhig, so nach dem Motto. Und ich sehe mich da halt auch, und das passt eben auch zu dieser Young-Boomer-Thematik, ich stehe da halt so zwischen den Generationen. Ich kenne die Leute halt, von denen ich früher Fan war, als ich ein junger Stöpsel war, und kenne aber auch die Leute, also mit denen habe ich auch schon musikalisch zusammengearbeitet, und ich kenne aber auch die jungen Leute, mit denen ich musikalisch zusammenarbeite, und versuche das dann halt in meiner Welt auf meinem Album dann auch irgendwie zusammenzubringen, wie so ein Botschafter zwischen den Generationen und Subgenres so ein bisschen. Und das habe ich mir einfach irgendwie in den letzten, ja, 2, 3, 4 Jahren habe ich mir das so ein bisschen unbewusst auf die Fahne geschrieben, dass ich das gern machen will und ein bisschen freier auch machen will. Und ich finde zum Beispiel, was halt in dem ganzen Straßenrap-Genre passiert, ich meine, auch wenn das nicht alles mein Geschmack ist, aber die Leute dort unterstützen sich viel mehr gegenseitig und haben das Ganze irgendwie ein bisschen besser noch verstanden, und deswegen funktioniert es auch so gut. Deswegen promoten die sich auch gut, weil die haben ja auch oft anfangs nicht die Unterstützung von der Musikindustrie. Das ist ja wirklich größtenteils alles selbst gemacht, und ich finde, daran kann man sich schon auch ein bisschen so ein Beispiel nehmen. Auch wenn einem die Musik jetzt vielleicht nicht so zusagt oder so, aber es hat absolut auch seine Daseinsberechtigung. Und ich finde, ja, also von den USA und von da kann man sich so ein bisschen in dem Bereich zumindest eine Scheibe abschneiden und ein bisschen mehr zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen. Und ich finde halt auch oft wird vergessen, dass dadurch, dass Rap so populär ist, auch in den Charts, werden ja auch alle Subgenres und Nebengenres und Nischenmusik aus dem Bereich ja auch mit nach oben gezogen in gewissermaßen, sodass auch Oldschool-Rapper wieder Konzerte spielen, wo auch Leute hingehen und die wieder Alben rausbringen. So, dann denkst du, Leute, hä, echt, er macht wieder ein Album? Krass, ich habe 10 Jahre nichts mehr von ihm gehört. Aber diese Leute profitieren eben auch dafür, dass Hip-Hop so populär ist. Und da darf man eben nicht vergessen, dass halt andere Leute, dass dieses im Mainstream halt hoch halten, denen wiederum es ist erlaubt, auch da zu sein. Irgendwie. Zumindest sehe ich das so, dass es halt eher, dass man da gar nicht so auf diese Chart-Rapper und so gar nicht so schimpfen sollte, weil die einem so ein bisschen ermöglichen, dass man selber auch Musik machen kann. Ist zumindest meine Meinung.
Ich habe da sehr viel von verstanden, dass du dich als Supporter verstehst und auch als Mittler zwischen verschiedenen Genres. Ihr hört den Grünstreifen Deutschlandfunk Nova. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag und wir gehen jetzt in den Keller, nämlich in den Safe Space von Dexter, wo er ja noch ja, bis vor kurzem eigentlich nachts meistens seine Songs im Dunkeln alleine produziert hat. Jetzt hast du uns gesagt, ist es mittlerweile tagsüber, weil du jetzt nicht mehr als Kinderarzt unterwegs bist, arbeitest, sondern eben hauptberuflich Rapper bist und Produzent. Ist das eigentlich weihnachtlich geschmückt da unten in deinem Keller? Hast du da irgendwie so ein bisschen Jingle Bells Feeling?
Nee, gar nicht.
Wundert mich jetzt auch nicht.
Es liegt aber auch daran, dass ich überhaupt keinen Platz für irgendwelche Dekoartikel irgendeiner Art habe.
Wie sieht's da aus? Beschreib mal.
Also eigentlich besteht das Zimmer zur Hälfte aus Tisch, also okay. Aus Tisch, auf dem Gerätschaften, Keyboards, Plattenspieler, Mischpult, Synthesizer stehen, dahinter stehen die Boxen, und es ist alles mit dicken Dämmpanelen, aus Holzwolle sozusagen, die einen Rahmen haben, der schwarz mit schwarzem Stoff bespannt ist. Und von daher ist es eher dunkler, weil es auch so ein bisschen Souterrain-mäßig ist und wenig Tageslicht. Ich habe ein Fenster, ja, aber okay. Das ist so halb am Boden schon. Und ich habe zwar einen Blick auf einen kleinen Hofgarten, das ist ganz okay. Und manchmal kommt ein bisschen Sonne, aber deswegen ist es größtenteils eher düster hier. Und ich habe immer künstliches Licht an. Das nervt mich auch so ein bisschen. Aber ja, genau, so sieht es hier eigentlich aus. Und viel, im Moment habe ich viel Kartonagen und Weinflaschen hier rumstehen, weil ich quasi für mein Album so eine eigene Weinedition gemacht habe mit einem befreundeten Weingut. Und da teilweise auch manchmal selber Päckchen packe für irgendwelche Gewinnspiele oder Verlosungen oder was auch immer. Oder ich beliefer manchmal Plattenläden selbst noch mit manchen Artikeln und so. Deswegen sind auch so ein paar Versandsachen da hier und genau.
Was ja jetzt wahrscheinlich nicht weniger wird, denn du machst ja jetzt alles selber. Also du hast jetzt dein eigenes Label und bist jetzt komplett dazu übergegangen, eben alles, was mit deinem Job zu tun hat, selber zu machen, ne?
Ja, also ich sage mal so, das ganze Produktmanagement und das also sich alles ausdenken und mit den Grafikern zusammenzuarbeiten und so, das auf jeden Fall. Was diese logistischen Sachen anbelangt, da bin ich schon am Gucken, dass ich da auch mit jemand zusammen was mache, weil ich sehe mich tatsächlich jetzt nicht so jeden Tag zur Post zu rennen und mein jetzt mit dem eigenen Job das so zu machen, dass ich das alles jeden Tag verschicke. Das wäre Selbstmord, weil das kriege ich einfach
nicht. Das wollen wir
nicht. Hin und deswegen, also die Schallplatte jetzt von einem Album zum Beispiel, die wird über HAV vertrieben, das ist ein Plattenversand aus Berlin und eigentlich der Marktführer für sowas und die übernehmen zumindest jetzt mal den Plattenversand und, aber das mit dem Wein, da kam ich halt selber auf die Idee. Oder wenn man, wie gesagt, irgendwelche Verlosungen oder sowas macht, das verschicke ich dann schon selbst, aber das ist was, das möchte ich nicht machen, versenden, jeden Tag zur Post. Gerade jetzt, also die Postschlangen sind so, irre lang, die Leute schicken und lassen sich schicken. Es ist sowieso so abartig und wie viel Müll entsteht und ich habe da gar keine Lust, zur Post zu gehen im Moment.
Aber auf dieses Selbermachen hast du schon Lust, also dass
ja,
du
natürlich.
Jetzt einfach sagst, so, ne? Das hört man ja in dem Song Kontrolle auch sehr gut.
Ja, absolut. Einfach dieses, es ist ja nicht so, dass ich das Gefühl gehabt hätte, dass mich mein, wie, was ja viele Musiker auch immer sagen, ja, mein Management, die haben mich übers Ohr gehauen oder mein Label hat mich übers Ohr gehauen und so. Ist ja gar nicht so, wie gesagt, wir haben uns ja im Guten getrennt. Aber es ist halt einfach so eine ganz andere Nummer, wenn du weißt, okay, du hast das und das Budget zur Verfügung und du hast komplett in der Hand, für was du das ausgibst und es wird ja dann vom Manager auch nicht jedes Detail kommuniziert und was auch nicht sein muss unbedingt, aber ich bin einfach irgendwie so drauf mittlerweile, dass ich gerne einfach jedes Detail gern wissen würde oder beziehungsweise ich habe Zeit, mich auch darum, mich damit zu befassen, weil das ging vorher nicht, also als ich noch in der Klinik war, also da war ich froh, dass ich jemanden hatte, der sich um alles gekümmert hat. Jetzt habe ich halt Zeit und mache es einfach am liebsten selbst und es macht Spaß.
Wenn man sich deine Musik anhört, ist das eher so ein bisschen wohlfühlmäßig, ne? Ich habe auch in anderen Interviews, die ich zur Vorbereitung gelesen habe und angehört habe, da hast du gesagt, du magst es eigentlich nicht so, wenn man schlechte Laune hat, dann Musik zu machen, dass da bei dir eigentlich gar nichts entsteht.
Ja, das stimmt. Also ich bin so ein Typ, wenn er schlecht gelaunt ist, dann hat er einfach keine kreative Energie. Also ich bin keiner, der sich irgendwie einen Frust von der Seele schreiben muss oder will. Ich brauche immer eine gute gute Gesamtsituation, gute Voraussetzung, guter Start in den Tag irgendwie, dass ich Musik machen kann. Wenn schon der Tag verkorkst anfängt und ich dann Musik mache, dann weiß ich, also dann funktioniert es irgendwie nicht. Und
startest du deswegen, auch mit Musik in den Tag? Das habe ich mir jetzt neuerdings angewöhnt. Eine gute Laune-Playlist zum Aufstehen.
Manchmal, also ja, manchmal, aber das dann schon eher gezielt. Ich wach auf, vielleicht habe ich von irgendeinem Song oder was geträumt und dann mache ich den an. Aber da muss es beim Musik hören, muss es tatsächlich nicht nur gut gelaunte Musik sein. Also ganz im Gegenteil, da höre ich mir auch gern melancholische Sachen an oder aber um Musik zu machen, muss ich selber gute Laune haben. Das irgendwie, sonst kriege ich es einfach nicht hin.
Es gibt ja viele, die einfach thematisch sich damit beschäftigen, was gerade auch so los ist. Es sind ja auch einige Corona-Alben beispielsweise entstanden. Das von Annemai Kantereit zum Beispiel. Bei deinem neuen Album ist, glaube ich, einmal das Wort Corona gefallen. Oder ich habe vielleicht nur also eins gehört auf jeden Fall. Ist das was, wo du sagst, das ist jetzt so gar nicht meins? Also so ein Corona-Album muss ich jetzt mir nicht anhören oder muss ich selber nicht machen? Oder war das für dich einfach so, ja, es ist jetzt so, wie es ist, darüber brauche ich jetzt nicht schreiben, das ist ja offensichtlich? Oder wie siehst du das?
Ich sag mal so, ich finde es schon okay, das in Songs zu thematisieren und es kam ja auch, ja, wie du schon gesagt hast, kam auch viel raus oder auch viel einfach einzelne Songs, die Leute auf Spotify hochgeladen haben oder einfach veröffentlicht haben. Ich habe das bewusst nicht so offensichtlich oft erwähnt, weil ich irgendwie wollte, dass man sich das Album auch irgendwie in 2, 3 Jahren oder 4 Jahren noch anhören kann, ohne dass man ständig daran erinnert werden muss vielleicht. Aber ich habe es, wie du schon richtig gehört hast, ich habe es, glaube ich, genau einmal erwähnt. Aber dass man vielleicht trotzdem weiß, es ist in dieser Zeit entstanden oder es ist vor allem in dieser Lockdown, in dieser ersten Lockdown-Zeit ja auch entstanden. Und von daher finde ich das schon okay, wenn man so ein bisschen drauf hingewiesen wird, aber dass es sich jetzt nicht komplett durch das Album oder durch einen Song zieht, das finde ich jetzt auf dem Album nicht so passend. Ich meine, die Leute hören eh nicht mehr so viele Alben, aber ich für meinen Teil wollte das also als Gesamtding, da wollte ich das nicht so stattfinden lassen. Und das ist, ich finde es ein bisschen ähnlich wie mit politischen Aussagen. Ich meine, ich mache mich zwar schon auf Social Media oder so, wird man vielleicht merken, wo ich mich politisch verorte.
Ja, aber bei Twitter hauptsächlich, ne? Da bist du ja sehr aktiv.
Genau, und es ist halt, aber das kann ich in meiner Musik auch, lasse ich das auch nur irgendwie in Nebensätzen mal fallen, weil ich das auch nicht so gut kann, in Musik zu verpacken, so politische Inhalte. Und ja, es ist halt tatsächlich, spielt sich viel halt auf dieser Wohlfühlwiese ab. Mhm. Für mich ist es halt einfach in der Musik so, dass ich mich da halt gerne reinflüchte, ist vielleicht zu stark gesagt, aber da gehe ich halt gerne hin, wenn ich eben mit diesem ganzen anderen Zeug, mit dem ich mich sonst halt beschäftige, auch einfach nichts zu tun haben will. Und
also deswegen klingen die Alben so einfach, wie sie klingen. Politik und so, wenn das alles gerade ein bisschen nervt, dann genau. Gehst du dahin über Wohlfühlmusik zu machen.
Genau, und ich finde, wenn man halt so eine gewisse Reichweite hat, dann sollte man das natürlich nicht außer Acht lassen und auch wissen, dass man auch Sachen bewirken kann über Musik und über, aber wie gesagt, ich kann das nicht so gut verpacken und in meinen Songs, aber deswegen versuche ich halt das anderweitig, die anderen Medien mir dafür zunutze zu machen. Aber die Musik ist einfach nur zum Wohlfühlen für mich.
Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, der Grünstreifen ist hier. Und natürlich schauen wir jetzt auch mal nach vorne. Und zwar Silvester steht an. Hast du schon Pläne, was du machst in diesem Jahr? Dexter, kann man ja nicht so mega viel machen.
Ja, ich hatte eigentlich vor, mit der Familie irgendwie wohin zu fahren, in die Berge. Aber das fällt leider flach. Natürlich. Und jetzt ist irgendwie gerade gar nichts geplant. Ich glaube, ja, wir werden einfach genauso zu Hause einfach nur sein. Und ich war eh nie so der Silvestertyp und ich würde mich sehr dafür aussprechen, wenn dieses Böllerverbot eintreten würde. Aber ich glaube, das ist jetzt eh schon durch.
Aber gibt es denn irgendwelche Traditionen? Also Dinner for One oder Raclette oder so? Macht ihr irgendwie sowas immer?
Nee, also ich denke, dass man so irgendwie Essen macht und mit den Kindern irgendwas Besonderes macht, so das auf jeden Fall. Aber ich denke, diesmal wird es so ohne Freunde, ohne großes Tamtam, denke ich, einfach im kleinen Kreise gefeiert.
Wie sieht es aus mit Vorsätzen? Du wolltest gerade noch was sagen.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sage.
Achso, ja, dann.
Ist nicht so schlimm. Vorsätze habe ich eigentlich auch nicht. Also sag mal so, ich bin nicht so der Typ, der dann am Jahresende sich die Vorsätze macht. Ich habe schon natürlich Vorsätze für mich, aber die werden halt immer das ganze Jahr über mal wieder dran gearbeitet. Und
das heißt, du bist nicht so der Typ, der sich dann Ende des Jahres hinsetzt und guckt, sag mal, wie war denn das Jahr? Jetzt gucken wir mal, was ist gut gelaufen, was schlecht. Also du ziehst nicht so Bilanz.
Ich ziehe nicht Bilanz, so persönlich gar nicht, weil mein Wirtschaftsjahr gucke ich mir natürlich schon an, aber wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, vorhin auch schon mal erwähnt, dass es für mich tatsächlich ganz nüchtern betrachtet nur ein Datum ist und ein Jahr ist, es fängt zwar dann irgendwie wieder von vorne an, von den Jahreszeiten her und so und vom Wetter, aber es ist für mich einfach nicht, es hat für mich nicht diese Bedeutung, die es, glaube ich, für viele hat.
Alright. Gibt es denn irgendwas musikalisch, wo du sagst, also da freue ich mich im nächsten Jahr drauf? Gibt es irgendwas, was da ansteht?
Also ich freue mich tatsächlich selber direkt wieder im Anfang des Jahres neue Musik rauszubringen, wahrscheinlich in Form von einer kleinen EP, nochmal mit so Songs, die nicht aufs Album gepasst haben und mit lustigen, illustren Feature-Gästen noch. Mhm. Und aber auch wieder endlich mal wieder was Instrumentales zu machen. Das ist jetzt so mein nächstes Jahr, will ich mich sehr viel drauf versteifen, auch mal wieder ein bisschen ruhiger zu sein vom Rappen her, sondern mich wieder mehr auf Produktionen auch zu konzentrieren. Und ich freue mich sehr, hoffentlich, wenn die Tour im November 2021 stattfinden könnte. Da wäre ich sehr froh, weil ich gerne natürlich mit dem Album auch auf Tour gehen will. Und die Resonanz ist bis jetzt halt einfach echt sehr gut. Und die Leute kaufen jetzt schon die Tickets für diese Tour. Mhm. Von daher sind die Startbedingungen sind sehr gut. Bis auf Corona halt.
Ja.
Da weiß man halt nicht, was in einem Jahr kann noch viel passieren. Aber ich bin so ein bisschen zuversichtlich, aber ich mache mir auch nicht zu viel Hoffnung, weil ich kann mir es noch trotz allen Hoffnungsschimmern nicht richtig vorstellen, dass es bis dahin schon so komplett gegessen sein wird. Und aber vielleicht findet es ja in irgendeinem gewissen Hygieneauflagenrahmen statt. Würde ich wahrscheinlich sogar lieber machen als gar nicht machen.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass bis November da mehr geht oder ja, sich da auch irgendwas ausgedacht wird, dass wir alle mal wieder auf ein Konzert gehen können. Sehr, sehr viele Menschen haben in diesem Jahr neue Hobbys entdeckt, haben angefangen irgendwie zu stricken oder zu puzzeln. Ich habe mir ein Puzzle besorgt, beziehungsweise es wurde mir zum Geburtstag geschenkt und es ist bis jetzt nicht fertig. Ich hatte im August. Dexter, was hast du so gemacht im Lockdown? Hast du dich inspirieren lassen von deiner Timeline?
Es war eher so, dass ich dann eher so ein bisschen dachte, okay, ohne Kinder Lockdown ist natürlich noch mal ein bisschen leichter für euch Leute, so manchmal. ich musste natürlich, weil wir ja, also sowohl meine Frau als auch ich ja auch arbeitsmäßig natürlich Sachen zu tun haben, war es für uns schon ein großer Akt, uns da abzusprechen und wie macht man das mit den Kindern? Und von daher habe ich eher sehr viel Zeit mit den Kindern verbracht, anstatt mir irgendwelche neuen Hobbys anzuschaffen, weil das war für uns gar nicht möglich. Also für uns war das nicht so, ja, jetzt ist Lockdown, ja, juhu, jetzt können wir endlich den ganzen Tag nur Jogginghose und nichts machen. Gut, Jogginghose habe ich trotzdem den ganzen Tag angezogen, aber ich war halt ich glaube, ich habe sämtliche Spielplätze und Freizeitaktivitäten, die man noch machen konnte, innerhalb Stuttgarts kennengelernt und Fahrradtouren gemacht und so Sachen. Also wir waren sehr, sehr, sehr viel draußen und
also du hast die Stadt nochmal neu entdeckt.
Ja, also tatsächlich auch irgendwie in Vierteln gewesen, in denen man vielleicht nicht so oft ist und auch quasi die ganzen Randbezirke und auch naturmäßig, wenn man noch weiter rausfährt, da haben wir schon sehr, sehr viel gemacht. Und so rückblickend war das schon auch ganz cool, aber man musste halt drumherum, also dadurch, dass ich ja selbstständig bin und man muss halt da sich die Zeit drumherum basteln. Ich bin froh, dass ich das machen konnte irgendwie, weil hätte ich jetzt im Krankenhaus gearbeitet, wäre das wahrscheinlich alles noch viel, viel schwieriger gewesen für die Familiensituation. Genau, aber von daher habe ich, also ich fand es ganz, ganz gut, was man, also an den Aktivitäten, die wir gemacht haben, einfach die Stadt noch mal ein bisschen kennenzulernen und von daher war es schon ganz okay. Aber neue Hobbys habe ich nicht dazu gewonnen. Wobei ich habe mir, aber das kam dann erst ein bisschen später, ich habe mir so einen Pizzaofen geholt, der so knapp 500 Grad heiß werden kann.
Nice.
Und damit kann man richtig gute Pizza machen. Aber sehr das gut. Ist ja, weiß nicht, so richtig als Hobby, dass ich jetzt jeden Tag Pizza machen muss, ist es auch nicht, aber jetzt gibt es endlich mal gute Pizza zu Hause.
Okay, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das schon in diese Sparte so reingeht. Viele haben ja angefangen mit Brotbacken, also ja. Pizzaofen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Was hat man sich denn noch so besorgt im Lockdown? Eine Freundin von mir hat einen Slow Juicer sich gekauft und macht jetzt Säfte, ganz viele und so. Ich glaube, so Essens- und Trinkensachen sind auch, glaube ich, gut gegangen im Lockdown.
Ja, ich glaube halt, weil die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen erfinderischer werden mussten, weil sie irgendwann dann ihre Lieferservices abgeklappert haben und dann auch keinen Bock mehr hatten, immer dasselbe zu bestellen. Mhm. Und dann haben die wahrscheinlich irgendwann gedacht, ich muss selber wieder ein bisschen mehr kochen und erfinderischer sein. Das glaube ich schon auch. Das habe ich schon auch beobachtet, dass da vor allem was Essen betrifft, die Leute mehr Sachen gemacht
bei
haben.
Bei deinem Pizzaofen gibt es da irgendwie welcher Belag muss drauf?
Ich bin da ganz klassisch eigentlich fast nur Margherita, Pizza Margherita, weil ich bin dann schon so ein bisschen pedantisch und versuche dann diese original napolitanische Pizza zu machen, die da wo der Rand so hoch geht und die eher so ein bisschen, ein bisschen auch matschiger innen, also der Käse und die Tomaten ein bisschen eher matschig sind und da klügelt man dann halt so ein bisschen rum mit dem Teig und mit dem. Das ist gar nicht so einfach und die ist ja schon nach 90 Sekunden fertig, die Pizza in diesem Ding, und dann musst du sie halt die ganze Zeit drehen, weil sonst verbrennst du die sofort und ja, da habe ich mich so ein bisschen reingefuchst.
Ja, man merkt, also wenn du was machst, dann richtig, ne, dann
nicht immer.
Nerdest du dich rein. Okay, nicht immer. Ein gesundes neues Jahr, das wünschen sich viele immer so. Aber was das wirklich bedeutet, das weiß man eigentlich erst so richtig, wenn gesundheitlich mal was kritisch war. Und bei dir war das tatsächlich so, ne? Das ist eine Situation, die du auch in einen Song gepackt hast. Das ist der letzte Song von deinem neuen Album. Du hattest nämlich einen Schlaganfall. Wieso dachtest du dir, das muss ich irgendwie auf den in diesen Song reinpacken?
Ja, es ist irgendwie, es ist der einzige Song, der so ein bisschen entgegen meiner normalen Songstrukturen geht und spricht, weil, also ich muss ja nochmal dazu sagen, ich bin ja aus dieser Situation sehr gut rausgekommen und ich habe keinerlei Beschwerden mehr und mir geht's gut, und wenn es das nicht gehen würde, dann wüsste ich auch nicht, ob ich darüber einen Song gemacht habe. Weil es eben doch am Ende eine positive Botschaft hat, dachte ich, es passt gut als Schlusswort noch drauf. Aber ich habe nie gedacht, dass ich das Album, dass ich diesen Song auf ein Album packen werde, geschweige denn, dass ich überhaupt darüber was schreibe. Aber ich habe mich dann einfach irgendwann mal hingesetzt und habe einfach auch erst 3 Jahre später eigentlich erst mich dann nochmal mit beschäftigt, weil es halt doch was ist, was immer mal wieder hochkommt, oder wenn man Kopfschmerzen hat oder Nackenschmerzen oder so, dann denkt man, ist jetzt wieder was und so, dieses Thema begleitet mich einfach weiterhin und
vielleicht kannst du für die Leute, die den Song nicht kennen, kurz die Situation beschreiben, wie das war.
Also es ist tatsächlich passiert während dem DJ-Gig in einem Club, dass ich plötzlich Schmerzen hatte im Nacken oder Hinterkopf und irgendwie erstmal so dachte, das wäre so eine Art Verspannung oder ich hätte mich irgendwie gezerrt oder die Klimaanlage ist mir zu lange in den Nacken reingeblasen oder so. Und habe das auch erstmal, es waren zwar schon ziemliche Schmerzen, aber habe dann erstmal so weiter aufgelegt und habe mich gewundert, wo kommt denn das plötzlich her? Und nach einer Stunde oder so habe ich dann aber zu meinem Kollegen gesagt, so ey, ich muss nach Hause, es geht gerade gar nicht und mir wurde auch ziemlich schlecht. Und dann bin ich erstmal nach Hause und bin dann auch immer wieder von diesen Kopfschmerzen aufgewacht, was mich schon ein bisschen gewundert hat, weil eigentlich legt man sich hin und stellt den Nacken ruhig oder den Kopf ruhig und dann wird man die Schmerzen eigentlich in der Regel los. Und es war aber nicht und es ging dann halt so 2 Nächte so weiter und irgendwann dachte ich, ey, da irgendwas stimmt da nicht, und ich konnte es aber auch nicht ausmachen, was das Problem ist. Und dann habe ich zum Glück sehr schnell einen MRT-Termin bekommen. Da muss man auch sagen, sind mir meine Connections oder mein Vater ist selber Arzt und wenn du selber auch im medizinischen Bereich tätig bist, hast du so ein bisschen auch ein Privileg, schneller an Termine ranzukommen. Das ist einfach so. Oder wenn du halt sagst, hey, ich glaube, also dir wird vielleicht noch ein bisschen mehr Beachtung geschenkt, weil du selber vom Fach bist. Nicht immer, aber es ist so ein bisschen schon auch ein Privileg, was man hat, was mir da sehr zugute kam, weil es schon sehr, sehr akut war. Und dann hat man eben im MRT gesehen, dass ich da quasi, dass ich einen Gefäßverschluss in einer relativ großen Arterie im Halsbereich, Hinterkopfbereich, dass die zugegangen ist. Und das war eine sogenannte Dissektion, also da hat sich quasi durch einen Riss in der innersten Schicht von der Arterie hat sich so ein kleiner Riss gebildet, warum auch immer. Und da ist dann quasi der Blutstrom halt in diesen Riss rein und hat halt diese innere Haut immer weiter abgelöst vom Rest und hat so irgendwann das Gefäß komplett verschlossen, dass so ein Blutgerinnsel halt drin entstanden ist. Und das Gefäß war dann quasi zu und von diesem Blutgerinnsel sind halt Teile abgegangen und dann halt ins Kleinhirn sozusagen rein und haben dort.
Das klingt aber schon kritisch.
Ja, wenn man sowas in der Aorta hat, also in der Hauptschlagader, in der Bauchschlagader, so, da ist sowas natürlich relativ schnell sofort tödlich. Da oben hast du noch drei andere so große Gefäße, die dein Gehirn versorgen. Und wenn diese Blutgerinnsel nicht allzu groß sind und je nachdem, wo sie hingehen, da ist es schon kritisch, kann natürlich auch ganz anders enden. Aber in meinem Fall hatte ich halt Glück. Also du hast mehr Glück, wenn es da passiert, als wenn es dir im Bauch passiert. Dieselbe Problematik. Und ich bin dann halt relativ sofort halt würde ich in die Klinik eingewiesen und da war es dann halt auch immer die Frage, ob man das Ganze jetzt operieren muss, ob man da irgendwas reinlegen muss, das Gefäß wieder aufmachen muss, was auch immer, aber man hat sich das halt jetzt, ich wurde einfach nur ruhig gestellt, also ruhig gestellt im Sinne von, ich durfte mich nicht bewegen, also nicht mit Medikamenten, weil ruhig war ich von alleine, aber ich musste dann einfach relativ lange im Krankenhaus verbleiben und hat es halt relativ oft untersucht und nochmal MRT und nochmal und Ultraschall und so weiter, bis man eben halt so festgestellt hat nach so 2 Wochen, dass sich die Situation stabilisiert, dass da keine weiteren Gerinnsel auftreten und dass sich das so langsam organisiert, also so ein Blutgerinnsel organisiert sich irgendwann, das heißt, es wird irgendwann zu Bindegewebe dann umgebaut in dem Fall, weil einfach da. Und die Frage ist, ob das Gefäß überhaupt je wieder richtig aufgeht. Also das wird nicht mehr passieren und ist aber wahrscheinlich auch besser so, besser als wenn da so ein kleines Blutströmchen dann noch durchgeht und dann wieder was passiert. Also dieses Gefäß gibt es quasi jetzt nicht mehr bei mir, aber das ist kein großes Problem und wahrscheinlich war das Ganze halt so eine angeborene Anomalie, warum das passiert ist. Also hat jetzt nicht direkt mit meinem stressigen Alltag zu tun gehabt. Ich bilde mir zwar schon so ein bisschen ein, hat vielleicht was dazu beigetragen, war nicht das Gesündeste mit dem ganzen Schlafmangel und so weiter, aber ja, im Endeffekt war es halt einfach eine blöde Sache und wahrscheinlich hoffentlich eine einmalige Sache, die jetzt, also ich habe jetzt kein erhöhtes Risiko, dass das jetzt nochmal passiert. Von daher bin ich eigentlich ganz guter Dinge und sehr dankbar und auch diese Schlaganfallherde im Kleinhirn, die sind quasi wieder verschwunden, ohne dass die irgendwas motorisch oder sensibel oder so ausgelöst hätten bei mir. Also jetzt im Kleinhirn hätte man vielleicht mit Gleichgewichtsstörung oder mit anderen Sachen rechnen können. Aber so klassisch so Halbseitenlähmung oder irgend sowas hatte ich nicht. Und also von daher, ich hatte einfach großes Glück im großen Unglück. Ja. Und irgendwie dachte ich, muss das einfach mal aufschreiben, dass da ein Song wird, der geschweige dann auch noch auf ein Album kommt, weil ich eher mit so persönlichen Sachen es nicht so frei umgehe. Ich wundere mich auch gerade ein bisschen, dass ich so frei darüber erzähle. Ich habe das jetzt in den letzten Interviews schon echt oft auch oder öfter mal so ein bisschen erzählt und ich finde es jetzt gar nicht so schlimm und wie gesagt, wäre es nicht so gut ausgegangen, würde ich mir wahrscheinlich sehr viel schwerer tun, darüber zu sprechen.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt, also ich fand es total gut, ehrlich gesagt, dass es auf dem Album drauf ist, weil es ist was man nicht erwartet. Also ich verbinde nicht mit einem Rap-Album, dass mir am Ende jemand erzählt, dass er irgendwie da echt so eine schwierige Situation gesundheitlich gesehen durchmacht. Also deswegen fand ich das total mutig und offen und ja, hat mich einfach interessiert, wie das auch für dich war, dass du dachtest, ich schreibe darüber jetzt noch einen Song.
Ja, also ich meine, den Song habe ich, wie gesagt, den habe ich völlig unabhängig vom Album so angefangen. Und aber ich dachte halt, es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen weniger ironischen Blick auf die Lebenssituation, in der ich jetzt bin, so dass Leute vielleicht auch ein bisschen mehr auch verstehen, warum ich die Musik so mache, wie ich sie mache. Und ich so einfach ein bisschen dankbar dafür bin, dass es mir halt wieder gut geht und dass ich eher so ein lebensbejahender, lebensfroher Mensch wahrscheinlich bin. Und so ein bisschen auch als Legitimation, warum ich die Musik so mache, wie ich sie mache, irgendwie habe ich gedacht. Und sie hat auch. Ich dachte einfach so, es ist einfach auch ein guter letzter Song irgendwie. Und ich freue mich, das auch den dann live zu spielen, so als Zugabe. Und weil es ja auch irgendwie ein Song ist, zu dem man dann auch tanzen kann irgendwie, weil er dann schon im Refrain schon sehr rhythmisch ist. Und ja, deswegen habe ich mich einfach spontan entschlossen, dass der muss einfach noch mit hinten dran.
Der Grünstreifen Deutschlandfunk Nova am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und wir haben 2 Stunden lang Dexter gehört. Im Interview vielen Dank auf jeden Fall für deine offenen Worte.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.